Und gleich geht es weiter. 1972 bis 78 steht jetzt auf dem Programm. Auch da der Grund, also 72, 78 ist die erste Generation der Spielkonsolen. Und bis wir die aber erreichen, das erreichen wir heute nicht mehr, also in dieser Zeit passiert eine Menge. Vor allem in der Computertechnik oder in der Technik der digitalen Medien passiert sehr viel. Und auch kulturell wird sich einiges ergeben, sodass wir zu der Spielegeschichte dieser Zeit, die gar nicht so spektakulär ist, also dann sich doch relativ rasch erzählt, erst beim nächsten Mal kommen werden. Also was passiert auf der Technikgeschichte? Unix als Betriebssystem wird entwickelt von den beiden Herren Dennis Ritchie und Keith Thompson, den Sie dort sehen. Im Grunde genommen geht es darum, hatte ich Ihnen ja letztes Mal schon erzählt, wir haben jetzt mit Multitasking die Möglichkeit, einen Rechner auf mehrere Benutzer aufzuteilen. Das kostet Ressourcen, irgendjemand im Computer, also ein Programm muss diese Ressourcenzuweisung vornehmen und sagen, okay, du hast jetzt mal nichts, wir speichern, was du gerade gemacht hast und wir geben den Rechner dem Nächsten. Das geht aber alles so schnell, dass viele Nutzer gleichzeitig an diesen Rechnern arbeiten können. Und es entsteht halt die Multiplexed Information and Computing Service, das Projekt Multics, wo die beiden mitgemacht haben bei Bell Telephone Labs. Es gab dann Probleme, weil Bell sich aus dem Multics-Projekt zurückzog. Sie hatten Probleme mit so Monopol, also Telefonmonopolisten und sollten nicht zu groß werden. Amerika hat große Angst vor Monopolstellungen und dann wurde ihnen praktisch verboten, sich auch noch im Computersektor zu engagieren, weil der irgendwie anderen gehörte. Sie zogen sich zurück und Thompson und Ritchie arbeiten dann an dem Uniplex Information and Computing Service. Und wenn Sie sich immer gefragt haben, was das X bei Unix, Linux und solchen Betriebssystemen bedeutet, das kommt ursprünglich mal von Computing Service. So, daran haben sie gearbeitet und 1971 geht das dann raus. Das Unix Programmers Manual, die Programmiersprache C, das Pipelining-Konzept, wo man verschiedene kleine Befehle aneinander hängt, um größer zu machen. Und wenn Sie sich fragen, warum müssen wir das wissen, warum ist das wichtig? Weil Unix später dann, also es hat viele Umwege, die ich Ihnen jetzt nicht schildere, über Linux in den 90er Jahren das Betriebssystem wird, was heute auf nahezu allen, also auf allen Android- und Google-Handys läuft, was dem ganzen Apple-Rechnern zugrunde liegt, weil Apple im Grunde genommen auch ein Unix-Derivat ist, also das Apple-Betriebssystem, was die meisten Server dieser Welt, außer die von Windows jetzt betroffenen, also aber sehr viele Server dieser Welt laufen auf Unix- und Linux-Derivaten. Also sie haben ein Betriebssystem, was jetzt 50 Jahre alt ist, 55 Jahre alt ist und immer noch gepflegt wird, 45 Jahre alt ist, immer noch gepflegt und weiterentwickelt wird und bis heute den Prinzip, den Kern unserer Infrastruktur darstellt. Also wenn Sie Unix können, können Sie mit diesen ganzen Systemen umgehen oder wenn Sie Unix verstehen. Deswegen ist das so fundamental wichtig, dass dieses Betriebssystem in die Welt kommt, weil dadurch sich auch das Internet verbreiten wird. Also Sie werden sehen, das ist eines der ganz zentralen Knotenpunkte, bis zur Programmiersprache C. Also heute programmieren Sie C#, das ist natürlich ein Ableger davon. Oder C++ ist natürlich auch ein Ableger davon. Oder Visual C bei Apple. Also fast alle Programmiersprachen basieren, also die heute noch benutzt werden, basieren letztlich auf C. Und so haben Sie, also diese beiden Herren haben ein Betriebssystem und eine Programmiersprache geschaffen, die bis heute noch benutzt wird. Und das ist bei Computertechnik extrem selten, dass sich eine Technik so lange hält. Was Sie haben, das ist extrem spannend hier, was allerdings sozusagen so eine Singularität ist, dass die Plato-Community wird ab 1960 auf der ILLIAC, die ILLIAC sehen Sie da oben, schon wieder so ein massiver Großrechner, wird das aufgebaut und das Ziel des Plato-Systems ist es, ein pädagogisches Netz zu machen. Also Sie verbinden Haushalte per Telefonleitung, sehen Sie auf der Folie hier, per Telefonleitung mit dem Großrechner, der da so im Hintergrund liegt, und zwar wirklich per Telefonleitung. Die hatten da so Regale rein voller Telefone und da konnten so viele, wie es Telefone gab, so viele Nutzer konnten sich gleichzeitig einwählen. Was konnten die dann machen? Das sehen Sie auf der ersten Folie. Kleine pädagogische Programme aufrufen. Also wie funktioniert das Weltraum? Zeiss-Planetarium, haben Sie so eine Simulation. Oder physikalische Berechnungen. Oder die Anatomie des Auges. Oder Sprachenlernen. Also das ist so das Offizielle, die Vorstellung, dass mit Computern das Lernen leichter wird. Sie müssen nicht mehr in die Lernstätten kommen. Wenn Sie das jetzt hier hören, als MP3 lesen, das ist so eine, diese Vorstellung gibt es halt seit den 60ern und seit den 70ern. Das gab es schon seit dem 19. Jahrhundert, habe ich ja gesagt, Robby Dahr hat das ja auch schon sich vorgestellt. Aber diese Vorstellung, Bildung für alle, die müssen nur so eine Konsole haben, die hat es allerdings in sich und können dann darauf zugreifen. Also die Konsole hat es deswegen in sich, das war ein Plasma-Bildschirm, später auch in Farbe, alles völlig unmöglich, mit Echtzeit, also es waren richtig teure Systeme, kann man sich heute kaum vorstellen, weil das heute, ja, sehen ja alle so aus, aber 72 sahen die halt nicht alle so aus. Und warum es das auch so spannend macht, irgendwann verschwand das wieder, also es war dann doch zu teuer und zu zentral. Was es aber so spannend macht, ist, was haben die Leute gemacht, wenn sie keine pädagogischen Programme aufgerufen haben? Sie konnten sogar mit der Programmiersprache eigene Programme schreiben, in der Hoffnung, dass jetzt alle Lehrer hingehen und ihr Curriculum dort einpflegen. Natürlich wurde das nicht gemacht. Natürlich wurden Messageboards, Foren, E-Mails, Chatrooms, Bilder verteilen, Instant Messaging, Remote Screensharing, Multiplayer Online Games, das wurde programmiert. Wie bei den Telegrafen im 19. Jahrhundert, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, Technik, die sie verbindet, zu nutzen, dann entstehen nicht notwendigerweise Produkte, wie sich das die Macher vorgestellt haben, also hier nur Lehrer und Lernende treffen sich, sondern die Menschen machen das, was sie am liebsten machen, sie kommunizieren so über soziale Nichtigkeiten. Also sie bauen sich gemeinschaftliche Weltbilder oder pflegen ihre sozialen Beziehungen. Und ganz viel der Techniken, die wir heute ganz selbstverständlich annehmen, also wenn Sie in Ihr Handy dann irgendwelche Nachrichten verteilen, das haben die da auch schon gemacht. Allerdings nur die, die so eine Konsole hatten. Das war halt nicht ein Medium für alle. Aber die Techniken haben die auch nicht erfunden. Also das geisterte schon vorher. Also Telegrafen und Telefone gab es ja auch schon. Man hat es einfach übersetzt. Aber Sie können auch, also bis hin zu E-Commerce, also die Möglichkeit, dass Sie da was einkaufen können. Also all das wurde hier angelegt. Und da kommen wir dann aber später zu Spiele. Ganz viele, ob das jetzt Rollenspiele, Simulationen sind, 3D-Spiele, das passiert alles auf Plato im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Das macht es zu einem ganz spannenden Pionier in vielerlei Hinsicht, inspiriert auch andere, die dort das System kennengelernt haben und später woanders arbeiten. Sodass man sagen kann, das ist so eines der vergessenen Kapitel in der Computerspielgeschichte. Es wird viel seltener ausgepackt, als es das verdient hätte, weil man biografisch nachvollziehen kann, Menschen, die Zugang zu dem System hatten, und die haben vielleicht nicht gelernt, wie die Anatomie des Auges läuft, aber wie menschliche Kommunikation funktionieren kann, wie man mit Computersystemen gesellschaftliche Strukturen aufbaut. Das war vielleicht eine viel wichtigere Lektion als die Inhalte, die über dieses Netz geflossen sind. Das wird ja Marshall McLuhan auch in der Zeit sagen, the medium is the message, also nicht die Botschaft ist die Botschaft, was darüber transportiert wird, ist eigentlich egal. Was im Fernsehen läuft, ist total unerheblich. Wichtig ist das Fernsehen als Dispositiv. Was macht das Fernsehen mit Menschen, dass es uns zu bestimmten Zeiten in bestimmte Orte zwingt? Dass das gesamte Familienleben sich um das Fernsehprogramm strukturiert, zumindest in dieser Zeit, wo es nur 2 Sender oder 3 Sender gab und die Nachrichten halt um 19 oder 20 Uhr liefen. Und da musste man sich dann auch im Wohnzimmer versammeln und man musste auf einen Punkt gucken. Und danach hatte man etwas, über das man reden konnte, egal was es war. Also das macht er am Fernsehen, er macht es am Buch klar, was das Buch mit der Zivilisation gemacht hat, also was durch Bücher überhaupt erst in die Welt kam. Und das kann man hier auch beobachten, wie Computernetze die Menschen, die an sie angeschlossen sind, verändern. Obwohl wir gar nicht mehr wissen, was da überhaupt in diesen Chaträumen gesagt wurde, ist auch egal, aber sie hatten Chaträume. Also sie brauchten nicht mehr die direkte physische Präsenz, um sich auszutauschen. Die 70er Jahre sind geprägt von der Medium Scale Integration, also diese integrierten Schaltkreise werden kleiner. Das hatte ich Ihnen ja gezeigt, der Kilby mit seinem ersten Chip, aus dem dann Taschenrechner entstanden. In den 70er Jahren hat sich die Technik etabliert und jetzt geht dieser Lauf los. Also dass man versucht, immer mehr Transistoren auf so eine Platine zu bringen. Es gibt eine Riesenfirma, die sich gründet, einerseits durch, hatte ich Ihnen ja gesagt, Bardeen, Brittain und Shockley, die Erfinder des Transistors. Die gründen Shockley Semiconductor, eine Firma, die eben solche Halbleiterchips herstellt, sind aber völlig, also sind wirtschaftlich nicht sehr geschickt, sagen wir es mal so, verlieren ihre besten Leute schon 3 Jahre später an Fairchild. Also die gründen sich aus, weil ihnen die Arbeitsbedingungen bei Shockley Semiconductor so schlecht gefallen haben, weil die Firmenleitung dann doch zu autokratisch war. Und die gründen Fairchild als einer der wesentlichen, also es war so eine ganz wichtige Firma, die sich halt mit der Produktion von Halbleiterchips beschäftigt hat. Aber auch die verlieren ihre besten Leute an Firmen wie Intel, NSC, AMD, Texas Instruments, Motorola und Xilog. Also im Prinzip die Spin-offs von Fairchild sind bekannter als Fairchild selber. Sie sehen unten Gordon Moore, Robert Noyce, die gründen Intel. Intel ist ja die Firma, die bis heute ihre Chips macht im Wesentlichen. Also es gab dann auch Konkurrenten, AMD vor allem, aber die meisten Chips kommen ja dann doch von Intel. Sie sehen auf der linken Seite da so ein paar Beispiele, wie die Transistoren immer kleiner werden, also von einem Transistor dann über mehreren Flipflops und so, bis sie dann halt 132.000 Transistoren, nichts im Vergleich zu dem, was wir heute haben, aber irgendwo muss es ja losgehen. Gordon Moore selber formuliert das Moore'sche Gesetz, was kein Gesetz ist wie ein Naturgesetz, sondern eher so eine Gestaltungsrichtlinie für die Industrie, indem er sagt, alle 18 Monate verdoppelt sich die Zahl der Transistoren auf einem Quadratzentimeter oder Quadratzoll. Und das fängt ja 1965, sagt er das. Sie sehen oben in der Zeitschrift, in der das erschienen ist, netterweise hat der Herr auch noch so einen kleinen tragbaren Computer. Irgendwann haben wir Happy Handy Computers. Es gab dann auch mal ein Apple-Gerät, das genauso aussah. Inzwischen ist das viel zu groß, Sie kriegen die ja in der Streichholzschachtel. Sie sehen aber auch bis 2005, es ist so eine Grafik, wie sich dieses Moore'sche Gesetz hält. Das ist bis heute, muss man sagen, also jetzt auch 11 Jahre später, ist es immer noch aktuell. Inzwischen hat sich der Zyklus auf 2 Jahre verlängert. Also nicht alle 18 Monate verdoppelt sich, sondern alle 2 Jahre. Wir kommen aber bei der Herstellung von diesen Chips in Bereiche, wo die Transistoren kleiner werden als die Wellenlänge des Lichtes, mit denen sie belichtet werden. Also man muss jetzt mit Röntgenstrahlen muss man die auslichten, damit man überhaupt noch hinkommt. Das Ziel ist es das Atom, also dass man Schaltkreise in Atomgröße macht, auch beim Speichern, pro Atom ein Bit. Das ist so die Hoffnung. Und da wird auch dran geforscht und gearbeitet. Mal gucken, ob uns das noch erreicht. Aber es gibt eine physikalische Grenze, an die wir allmählich stoßen, auch was so die Abwärme angeht. Also die sind so dicht gepackt, dass die so heiß werden, dass halt die Kühlung immer aufwendiger werden muss. Und die Frage ist, wie es dann weitergeht. Aber solange solange dieses Moore'sche Regel gilt, heißt das, dass alle 2 Jahre ein System rauskommt, was doppelt so viele Transistoren hat und letztlich dann auch, na, was macht man damit? Heute sorgt man dafür, okay, dann machen wir auf so einen Quadratzentimeter halt nicht einen Computer, sondern 4 Kerne, 8, 16 Kerne. Also mehr Kerne kriegen sie. Die Architektur selber ändert sich eigentlich gar nicht so wesentlich. Sie packen einfach mehr drauf. Oder dann in Sound, Grafik, alles on board. Und wir machen es kleiner, sodass es verschwinden kann. Also dass wir die Computer gar nicht mehr sehen müssen. Es wird ubiquitous, es wird mobile, es ist transportierbar. Alles wird kleiner und besser. Sie haben einfach mehr Leistung für den gleichen Preis oder auf die gleiche Größe. Und solange dieses Tempo anhält, wird auch keine Ruhe einkehren können. Also dass die Software von vor 6 Jahren nicht mehr gebraucht werden kann, weil die Rechner weil sie auf den modernen Rechner nicht mehr läuft. Und dass man regelmäßig neue Computer kaufen muss, weil sie, sobald man sie kauft, werden sie schon billiger und es gibt bessere auf dem Markt. Dieses Tempo, was Sie wahrscheinlich, Sie kennen das gar nicht anders. Was aber in den 80er Jahren waren wir in dieser exponentiellen Kurve noch am Anfang und so in den 70ern, in den 60ern auch. Inzwischen bleibt es halt und exponentielles Wachstum wird halt, beschleunigt sich und heizt sich natürlich auch mehr an. Und davon können wir ausgehen, so die nächsten 15 bis 20 Jahre gilt es wohl noch. Also bis Ende der 20er hat man es jetzt so ungefähr eingetaktet. Außer man findet noch tolle Wege, um die Miniaturisierung weiter voranzutreiben. Aber so lange wird auch die Welt nicht zur Ruhe kommen. Das natürlich auch mit den negativen Effekten. Sie kaufen was und nach einem halben Jahr können Sie es nicht mehr reparieren, weil sowieso keiner mehr auf dem Handel hat. Und Sie wollen einen neuen Speicher kaufen, aber es ist billiger, das ganze Gerät neu zu kaufen. Also diese ganzen Probleme auch der geplanten Obsoleszenz, das sowieso nur ausgelegt ist für ein Jahr und danach kaputt geht und irreparabel bleibt. Also das wird hier zum ersten Mal formuliert, angelegt und es entwickelt sich entsprechend. Hier sehen Sie nochmal die Gruppe mit dem ersten Intel-Mikroprozessor, dem 4040, 1971. Da kann man ja fast noch jeden Transistor sehen. Und mit dem ersten Speicherchip mit immerhin 1024-Bit-Speicher. Also der konnte 1024 Nullen oder Einsen speichern. Es ist natürlich lächerlich wenig, aber es ist ein Anfang. und sorgt dafür plötzlich, sorgt der, also das sorgt für sehr vieles, dass wir plötzlich speicherbillig haben. Was war denn die Alternative? Diese Ferritkernspeicher, das waren kleine Metallringe, in denen magnetisch ein Bit gespeichert wurde. Das waren wie so ein Teppich, den man auslegen konnte, aber hatte den gleichen Speicher nur auf einem Quadratmeter oder einem halben Quadratmeter. Und plötzlich haben wir das in der Größe eines Daumennagels. Und das sorgt dafür, dass wir ganz andere Anwendungen hervorbringen können, von denen ich zumindest einige Ihnen vorstellen werde. Eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen, der Xerox Park, hat vielleicht auch eine ganz merkwürdige Geschichte. Die Firma Xerox stellt Kopierer her, also Bürokopierer für Papier, und macht ein Vermögen damit, weil jedes Büro ständig irgendwelche Briefe oder irgendwelche Rechnungen kopieren und abheften muss. So, und die merken dann Anfang der 70er Jahre, es gibt diese Computer, das wird vielleicht unser Kerngeschäft beeinflussen, das Kopieren. Und haben neben ihrer Portokasse immer 100 Millionen Dollar, das war nicht viel bei denen, und sagen, okay, wir gründen hier in Palo Alto ein Forschungszentrum, das Palo Alto Research Center, kurz PARC genannt, kaufen uns die besten Computerwissenschaftler ein, die sollen mal überlegen, wie die Zukunft der Kopiererei aussieht. Und wie immer, wenn man Menschen einfach, also guten, klugen Menschen einfach nur Geld gibt und sagt, macht mal was damit und nicht baut uns den nächsten Kopierer, sondern macht einfach mal. So ein bisschen, was Eisenhower mit dem ARPA gemacht hat. So, jetzt forscht einfach mal, mal gucken, was bei rauskommt. Schwupps, entsteht das ARPANET. Entsteht am Xerox PARC in den 70er Jahren Entwürfe für neue Computer. Zum Beispiel sowas. Haben Sie das schon mal gesehen? Ein Computer, der einfach in eine Kiste passt, in die man mitnehmen kann. Ein tragbarer Minicomputer oder ein Desktop-Computer, den man einfach auf den Schreibtisch stellt, sowas hier. Den können Sie einfach irgendwo hinstellen und vielleicht als Vorraum im Sekretariat als Schreibmaschine benutzen. Mitten irgendwie einen Drucker nebenan oder ein Bildschirm mit einer Rastergrafik. Wir haben jetzt billigen Speicher, wir können uns jetzt plötzlich leisten, nicht mehr mit Vektorbildschirmen zu arbeiten, sondern mit Rasterbildschirmen, weil wir Bildschirmspeicher haben können, in dem man Schwarz-Weiß-Bilder unterbringen kann. Sie kaufen auf so ein Eingabegerät mit drei Tasten. Das können Sie mit der Hand bewegen und das bewegt einen Zeiger auf diesem Bildschirm. Oder Sie erfinden sowas wie Fenster, sodass man, wenn man da draufklickt, geht ein Fenster auf mit Icons auf dem Desktop. Sie haben die Uhr, den Kalender, diesen Briefkasten. Es gibt Menüs, die können Sie aufklappen und dann können Sie da runtergehen. Oder Pointer mit diesem Zeiger, wo Sie was auswählen können. Das sogenannte WIMP-Interface, Graphical User Interface, entsteht hier als Idee. Und es wird auch umgesetzt in dem Xerox Alto, diesem Gerät, was Sie dort sehen. Sie haben die Vernetzung, wir wissen, wie Netze funktionieren. Es gibt einige militärische Anwendungen. Warum können wir nicht diese Büronetze untereinander verbinden? Das Ethernet entsteht, mit dem Sie sich derzeit hier wahrscheinlich im WLAN einloggen. Die E-Mail, hatten wir ja schon gesehen, wurde entwickelt, aber wird hier einfach eingesetzt. Und das Spannende, vielleicht das Interessantere, der Bildschirm ist selbstverständlich DIN A4 oder Letterformat hochkant. Wie albern, dass Bildschirme, also haben Sie schon mal einen Brief geschrieben am Bildschirm, Sie müssen immer scrollen, aus Gründen, weil Ihr Bildschirm eher wie ein Fernseher aussieht, 4:3 oder 16:9 und nicht wie ein Blatt Papier, was ja für ein Büro viel sinnvoller ist. Gibt es bis heute nicht, ich weiß auch nicht warum. Warum man bis heute in Büros lieber 16:9 Bildschirme als DIN A4 Bildschirme erzeugt. Sie haben ein Textverarbeitungssystem, den WYSIWYG-Editor, Bravo. What you see is what you get, WYSIWYG. Also was Sie eingeben, wenn Sie sagen, bitte fett oder unterstreichen, dann wird das am Bildschirm unterstrichen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Hier sehen Sie dann nochmal die Menüs, Pointers. Es wird Smalltalk als Programmiersprache entwickelt, die ist objektorientiert. Also das, wenn Sie dann heute C-Sharp oder Java oder was auch immer lernen, das leitet sich alles aus Smalltalk ab, weil das Konzept ja nicht übelst. Auch Ihr Cut, Copy and Paste, also der studentische Dreikampf, das wird hier mit, Sie sehen das in diesen Menüs, Cut, Copy, Paste, Undo, Do Again, wird hier eingeführt, einfach weil ich den Text markieren kann, dann kann ich ihn auch irgendwie kopieren und woanders einfügen. Das wird die Texterstellung fundamental ändern. Sie müssen halt nicht mehr im Vorfeld genau überlegen, was Sie in Ihre Schreibmaschine schreiben und bei jedem Rechtschreibfehler können Sie die Seite nochmal neu tippen, sondern Sie können erstmal losschreiben und dann merken, oh, die Passage setze ich lieber nach da oben und das stellen wir um. Ach, das Kapitel passt doch wo ganz anders hin. Sie können also viel schneller anfangen zu schreiben. Was natürlich den Umgang mit Text ganz fundamental verändern wird. Auch die Ausgabe wird dort erforscht, der Laserdrucker, also ein Drucker, wo Sie sofort das Bild in Druckqualität auf dem Papier haben und nicht so ein Kettendrucker, wo Sie nur mit wenigen Typen auskommen. Das E-Paper wird zumindest konzeptionell vorweggenommen, also ein Papier, was aus kleinen Kügelchen besteht, also ein Display, die sich drehen nach Spannung, wo Sie dann entweder schwarz oder weiß haben, die aber keinen Strom benötigen. Also was jetzt vor 5 Jahren mal groß vermarktet wurde, inzwischen aber durch die Tablets wieder verdrängt ist, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder. Also all das haben die, jetzt kommt der Clou, all das haben die entwickelt am Xerox PARC, prototypisch oder auch tatsächlich schon mal als Produkt. Dann kam, so Ende der 70er, kam die Geschäftsleitung von Xerox und sagt, haben sich das alles angeschaut, haben das alles gesehen, Netzwerk, oh, ein Drucker, wie nennen Sie das, GUIs? Jetzt sagen Sie mal, was hat denn das mit Kopieren zu tun? Nix, dann kann man damit nichts anfangen, tut mir leid, also alles raus. Und also wir würden jetzt alle Xerox-Rechner haben und alle Xerox-Betriebssysteme, aber sie haben das dann einfach verscherbelt. Da kam ein junger Mann, Steve Jobs kam vorbei, der kam auch von so einer Firma, irgendwas mit Obst. Und der hat sich das angeguckt und gesagt, Mensch, das sind tolle Ideen, kann ich das haben? Ja, wir brauchen das nicht, das ist wirklich, da sehen wir auch keine Zukunft drin. Der hat das dann gekauft und in seine Obstfirma getragen und den Apple Macintosh daraus gebaut. Also es gibt verschiedene, die dann mal vorbeigeschaut sind und sich diese Technik mitgenommen haben. Hinterher haben sie gesagt, wir haben es total bereut, wir hätten den nie da reinlassen dürfen. Aber letztlich, also das Management wusste nicht, was sie da in der Hand haben. Und die haben nur Blick aufs Kopieren, den Laserdrucker, den vielleicht, aber nicht mal den haben sie richtig vermarktet. Und es war natürlich ein Segen für die Computerentwicklung, weil jetzt viele sich an den Ideen bedienen konnten und sie nicht geschützt und eingesperrt wurden. Aber alles, was sie heute so als selbstverständlich voraussetzen, basiert letztlich auf den Entwicklungen im Xerox PARC. Also nicht alles, aber doch sehr vieles und aus den Entwicklungen, vor allem Weiterentwicklungen. Oder aus dem Unix-System, weil Steve Jobs wird dann später in den 90er Jahren das aus dem Xerox PARC koppeln mit dem Unix-Betriebssystem und Mac OS X schaffen. Was dann wiederum das iPhone und das wiederum Android und so prägen wird. Also es gibt so klare Linien, die Sie nachvollziehen können. Und sehr viele laufen zum Beispiel im Xerox PARC zusammen, bei Unix zusammen, beim Whirlwind zusammen und den dortigen Minicomputern und den Ideen, die daraus entstehen. Und eine andere Linie öffnet sich, die ich heute noch kurz anreißen will zumindest. Nämlich dadurch, dass wir jetzt plötzlich miniaturisierte Chips haben, können wir einen ganzen Computer auf so einen Chip unterbringen, also zumindest die zentrale Recheneinheit. Und ganz viele träumten, also ganz viele, aber doch viele Menschen träumten davon, einen eigenen Computer zu haben. Also jeder, der mal Kontakt mit Computern hatte, viele, die Kontakt mit Computern hatten in Firmen oder in Universitäten, Forschungszentren, träumten dann davon, das auch zu haben. Viele, also verhältnismäßig viele. So, und was hier passiert ist, Ende 73 wird Ed Roberts vom MITS ein Bausatz für einen Computer veröffentlichen, der Popular Electronics, können Sie denn da bestellen. Für $300 können Sie sich Ihren eigenen Computer zusammenbauen. Und das Fantastische an diesem Computer war halt, er funktionierte. Nur was funktionierte da? Das kann ich Ihnen mal zeigen. Oh nein, sie heißt schon von Microsoft, die beginnt da nämlich auch. Aber jetzt gucken wir mal hier. Auch nicht. Oh, völlig falsch. Dann müssen wir doch Altair gucken. Altair. Ja, klar. Achso, der Name kommt von der Star Trek-Folge, da kommt das her so mit. So, eine Minute. Gucken wir mal, ob wir was sehen. Toll, der redet vor allem, also der sieht sich lieber reden, als dass er was vorstellt. Aus dem. Okay, dann machen wir es doch hier. So. Also so sieht der aus und was er kann, hier sehen Sie noch kleine Spiele, Kill the Bit. Sie können halt mit den Schaltern das Ding programmieren. Also sozusagen einen Befehl, müssen Sie 8 Schalter umlegen und dann leuchten solche Dinge auf. Und dann können Sie den programmieren, dass dann andere Lampen aufleuchten. Also das ist der Computer. Da war trotzdem ein riesen ein Riesenerfolg. Das System reagierte halt auf das, was sie machten. Loading a basic from paper, solche Sachen. Also, aus heutiger Sicht, man versteht überhaupt nicht, warum das überhaupt jemand auf sich nimmt, das zu bedienen. Aber es war halt der eigene Computer. So, das ist der Altair. Es ist nicht, dass Sie glauben, der erste Computer hätte irgendetwas mit dem zu tun, was Sie heute kennen. Sie sehen aber auch an dem Bausatz, der war nicht so einfach zusammenzustecken, wie man sich das erhofft hat. Es gründen sich Gruppen an Unis so wie hier. Sie würden dann kommen, jeder bringt seinen Bausatz mit, man hilft sich gegenseitig. Das ist das eine. Und das andere ist, die beiden Paul Allen und Bill Gates schreiben ein Programm, mit dem man ihn einfacher programmieren kann, ein Basic-Interpreter. Basic ist eine Programmiersprache. Und die verschenken sie nicht, sie würden sie gerne verkaufen, die wird dann kopiert, was die sehr ärgert, das ist nämlich ihre Schuld. Sie haben da mühsam dran gearbeitet, die wird dann einfach weitergegeben, kostenlos, so weil man so ein Lochstreifen kann man einfach vervielfältigen. Und sie sagen, ihr klaut unsere Software. Wir, die Firma Microsoft, wir wollen davon leben, dass wir Software verkaufen und nicht Hardware. Und das ist so der Punkt, an dem schlägt es dann um, 75, dass sich eine Industrie gründet, die sagt, wir leben nicht von dem Verkauf von Hardware, sondern von eigentlich vervielfältigbaren Bits von Software. Und an dieser Geschichte höre ich dann auch für heute auf und wir machen nächste Woche genau da weiter, wenn wir uns anschauen, wie aus diesen Computern die Homecomputer entstehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.